Generation beziehungsunfähig würde für uns Auftrag bedeuten, wie können wir beziehungsfähig sein, wie können wir mit Menschen in Kontakt kommen. Und ich glaube, wir haben eine erste wichtige Aufgabe, dass wir uns heute nochmal anschauen, wie ist unsere Beziehung mit unserem Herrn. So wie ich gerade gesagt habe, wird das, was wir in Beziehung mit unserem Herrn leben und erleben, eine Strahlkraft nach außen haben. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ihr werdet es erkennen können, es ist ein Zelt. Und das hier ist ein Zwei-Personen-Zelt. Das heißt, wenn du mit mir zelten gehen willst, bleibt für dich relativ wenig Platz. Zelten steht nämlich für enge Gemeinschaft. Das ist der Ausdruck von Zelten, dass wir in Beziehung gehen, sogar in Beziehung gehen müssen, weil in einem Zelt irgendwie nur begrenzter Raum ist. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, dass unser Gott von Herzen gerne zeltet. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken wir, dass Gott inmitten der 12 Stämme sein Zelt aufgeschlagen hat, die Stiftshütte. Er war mitten unter dem Volk, die Stämme außenrum und Gott war in der Mitte. Und immer, wenn Gott sich bewegt hat als Zeichen der Feuersäule, der Wolkensäule, dann ist das Volk mobil geworden, hat zusammengepackt, ist aufgebrochen und dieser Säule gefolgt. Das Bild von damals, dass Gott gerne zeltet, hat genau diesen Grund, dass er in der Mitte war und er entschieden hat, wann es losgeht. Er war das Zentrum. Und wir wissen genauso aus dem biblischen Befund, dass es Gott gar nicht so gut gefallen hat, dass er die Idee gar nicht so attraktiv fand, dass man ihm nun ein Tempel bauen wollte. Im Buch Hesekiel lesen wir, wie Gott sich aus dem Tempel verabschiedet hat. In Samuel, in den Samuelbüchern erfahren wir, wie Nathan zu David gehen sollte und sagen sollte, du, diese Idee, dass du hier einen Tempel aus Steinen baust, das ist keine so gute Idee. In der Apostelgeschichte wird es nochmal aufgegriffen und die Frage gestellt, hat Gott jemals in einem Haus gewohnt, was Menschen aus Steinen gemacht haben? Niemals steht da. Was bedeutet das jetzt? Hat Gott etwas gegen Gemeindehäuser? Überhaupt gar nicht und schon gar nicht gegen so ein schönes, wie ihr hier habt. Aber er hat damals schon erkannt, die Gefahr, die passiert, dass der Mensch jetzt anfängt, die Anbetung vom Alltag zu trennen. Das war und ist die große Gefahr. Eben war Gott noch mitten im Volk und er war unter ihnen. Und nun hat das Volk, die Menschen, ihm versucht, ein Haus zu bauen und ihn dort einzusperren. Eben hat noch Gott gesagt, jetzt geht's los. Und dann hat der Mensch entschieden, wann komme ich zu Gott? Und man hat Anbetung von Alltag getrennt. Und das ist eine der größten Gefahren für Beziehungsfähigkeit, wenn wir anfangen, Anbetung vom Alltag zu trennen. Und deshalb war Gott überhaupt nicht begeistert, weil er es hat kommen sehen, dass der Mensch ein Haus baut, wo er Gott hineinsperrt und dann entscheidet, wann komme ich und wann gehe ich zu Gott. Und das Zelten war immer Inbegriff Gott in unserer Mitte. Zelten steht nämlich ganz konkret für eine enge Gemeinschaft. Das Zelt ist eben keine 12-Raum-Villa, wo wir bestimmte Dinge einfach wegsperren, wo man sich gut aus dem Weg gehen kann. Und deshalb liebt Gott das Zelten, weil er so gern enge Gemeinschaft mit dir hat in allen Lebensbereichen. Weil es eben überhaupt nicht gut und cool findet, wenn wir bestimmte Lebensbereiche in irgendwelchen Räumen wegschließen und dann irgendwie in besonders frommen und heiligen Räumen ihm begegnen. Nein, Gott zieht ein in Bethlehem, in den Stall, mitten rein, auch in unseren Schmutz, in unsere Schuld. Wir müssen es nicht auf Hochglanz bringen. Gott liebt förmlich diese enge Gemeinschaft, wo kaum Platz dazwischen ist. Deshalb steht Zelten für enge Gemeinschaft und deshalb zeltet unser Herr so gerne. Zelten steht auch für transparentes Leben. Wenn du zeltest, dann bist du relativ offen und transparent, innen wie außen. Und das führt den Gedanken der engen Gemeinschaft nochmal weiter, dass man im Zelt und vor dem Zelt irgendwie alles mitbekommt. Das ist etwas sehr Ehrliches, etwas sehr Authentisches. Und Gott liebt förmlich die Ehrlichkeit und die Transparenz, dass wir genau unser Herz ihm bringen, dass unser Herz offen ist. Und deshalb steht Zelten für transparentes Leben und deshalb liebt Gott das Zelten. Beim Zelten können wir wenig verstecken und geheim halten. Zelten steht auch für schlichte Umstände. Wenn du zelten gehst, wirst du dir sehr genau überlegen, was nehme ich mit. So unnötig belastendes Reisegepäck, das macht sich beim Zelten nicht gut. Du wirst sehr klar überlegen, was brauche ich, was ist notwendig. Und auch deshalb liebt Gott das Zelten, die Zeltgemeinschaft mit uns, weil er diese schlichten Umstände mag. Sei einfach du. Ohne belastendes Reisegepäck. Deshalb feiern wir Abendmahl, deshalb bekennen wir Christus als den Erlöser, weil Versöhnungsbereitschaft einzieht. Das ist so tragisch für unsere Beziehungsfähigkeit und für unsere Beziehungen, wenn wir unversöhnlich sind. Weißt du, was Unversöhnlichkeit heißt? Unversöhnlich ist, selber Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Selber Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Oder Steine über Steine, Koffer über Koffer, Rucksäcke über Rucksäcke mitschleppen in Beziehungen, in Gemeinden, in Gemeinschaft, in Ehen und Familien und auch in der Gottesbeziehung. Vielleicht hast du immer noch Punkte, wo du sagst, Mensch, das kann ich mir fast selber nicht vergeben. Oder Formen von Minderwertigkeit, dann möchte ich dir heute noch mal zusprechen. Gott möchte so gerne Gemeinschaft mit dir haben und er möchte so gerne, dass all das unnötige Gepäck aus dem Zelt rauskommt. Deshalb ist Christus gestorben und auferstanden, dass diese Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt werden kann. Zelten steht auch für eine aufbruchsbereite Haltung. Wir betonieren gerne, wir haben gerne unser Fundament. Und ihr Lieben, die Flüchtlingswelle, man mag das politisch einordnen, so oder so, darüber will ich gar nicht befinden. Aber eins hat sie nochmal offenkundig gemacht. Der Deutsche, und ich würde auch sagen, der deutsche Christ, der hat so ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und da kommen Menschen, die stören diese Sicherheit. Und es wird nochmal wund und offenkundig. Aber die Menschen, die zu uns gekommen sind, die haben nicht das Grundbedürfnis von Sicherheit. Die kommen aus einer Kultur mit dem Grundbedürfnis von Beziehung. Und deshalb funktioniert es oft nicht, weil wir uns in unserer Sicherheit gestört fühlen und der andere eigentlich in Beziehung gehen will und nicht weggesperrt werden will, auch wieder irgendwo draußen in irgendwelchen Unterkünften. Und Gott liebt diese Beziehung und liebt auch diese Beweglichkeit. Wisst ihr, wir müssen abhängig sein von unserem Gott. Das muss das Fundament sein. Und gleichzeitig dürfen wir beweglich in unseren Herzen sein. Abhängig von Gott und beweglich in unseren Herzen. Das ist das, was Zelten symbolisiert. Und deshalb liebt Gott das Zelten, weil er natürlich gerne abhängig ist von der Beziehung. Aber wenn Gott dir heute zuruft, komm, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ich habe was vor, sei neugierig, ich habe eine Berufung, heute geht's los und er stellt die Wolken- oder Feuersäule in deinem Leben an. Dann gilt es irgendwie eine aufbruchsbereite Herzenshaltung zu haben. Das symbolisiert das Zelt. Gott hat überhaupt nichts gegen Gemeindehäuser und er liebt solche Orte, wo Menschen sich treffen, Sonntag für Sonntag und unter der Woche, um Gemeinschaft zu haben. Aber nochmal, wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir nicht das machen, wogegen damals er eigentlich sich gegen den Tempel gerichtet hat, dass Anbetung und Alltag getrennt wird. Wir nehmen die Beziehung mit und wir leben unser Leben in einer anbetenden Haltung. Der einzige Grund, vielleicht fragst du dich das manchmal, warum bin ich denn hier auf dieser Erde? Was ist mein Platz oder warum gibt es mich? Da möchte ich dir heute den ersten und wichtigsten Grund nochmal zusprechen. Der einzige Grund, warum Gott dich geschaffen hat, ist, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Dass wir aus der Gemeinschaft auch nicht faul sind und fleißig sind, dass wir aus der Gemeinschaft nicht einfach uns nur bedienen lassen, sondern auch dienen. Das ist die logische Konsequenz. Aber Gott hat gesagt, ich brauche ein Gegenüber. Ich brauche ein Ebenbild. Ich möchte jemand haben, mit dem ich Gemeinschaft haben kann. Und weißt du, an wen er gedacht hat? An dich hat er gedacht. Als er dich geschaffen hat, war das der Grund, war das der Hüpfer seines Herzens, dass er Gemeinschaft mit dir hat. Nicht, dass du dich primär abrackerst, auch mit lauter guten, frommen und guten Dingen, sondern der erste und wichtigste Grund ist, in Beziehung zu gehen mit unserem Schöpfer. Und wenn diese Beziehung unseren Alltag durchdringt, dann werden wir zunehmend auch beziehungsfähiger mit Menschen. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum es uns gibt. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem Psalm 78 lesen. Der Psalm 78 ist ein Erinnerungspsalm, der nochmal sehr gut deutlich macht, wie das Volk Israel, das Volk Gottes, immer wieder reingegangen ist in die Beziehung und Wunder erlebt hat, und Glaubensschritte gegangen ist und Gottes Handeln in wunderbarer Weise erlebt hat. Das Teilen des Meeres und das Abschneiden der Verfolger, das Wandeln der bitteren Quellen in süßes Wasser, das Geben von Manna und von Wachteln. Das ist die eine Seite der Geschichte, lauter Wunder, lauter Gottes Zuwendungen an das Volk. Und auf der anderen Seite das Volk auch immer wieder sich abgewandt hat, trotz all der Zeichen, trotz all der Versorgung Gottes und wieder rausgegangen ist aus der Beziehung. Wenn wir uns die Geschichte des Volkes Gottes anschauen, dann möchte ich dich einladen und mich genauso, dass wir bei uns anfangen, weil ich glaube, wir sind oftmals nicht viel besser. Ich zumindest nicht. Ich gehe auch in die Beziehung mit Gott und mache so wunderbare Erfahrungen und dann bin ich plötzlich wieder draußen und zähle auf meine Sicherheit, auf meine Intelligenz, auf meine Dinge und bin plötzlich gar nicht mehr so in dieser Zeltgemeinschaft, in der Beziehung mit Gott. Lasst uns miteinander mal ein bisschen hineinlesen. Dann führte er sein Volk heraus wie ein Hirte seine Schafe und in der Wüste leitete er sie wie eine Herde. Er brachte sie in sein heiliges Land und führte sie zu dem Berg, den er mit eigener Hand zu seinem Eigentum gemacht hatte. Die anderen Völker vertrieb er vor ihnen aus dem Land und verteilte es als Erbbesitz an die Stämme Israels. So konnten sie in den Zelten dieser Völker wohnen. Doch wieder forderten sie Gott heraus. Sie lehnten sich gegen ihn, den Höchsten, auf und hielten sich nicht an seine Mahnungen. Sie sagten sich von ihm los und brachen ihm die Treue, wie schon zuvor ihre Väter. Unzuverlässig waren sie, wie ein Bogen, dessen Pfeile in die falsche Richtung schnellen. Sie bereiteten ihm Kummer durch ihre heidnischen Altäre auf den Anhöhen. Mit ihren Götterbildern reizten sie ihn zur Eifersucht. Als Gott hörte, wie sie zu anderen Göttern beteten, entbrannte sein Zorn voll Abscheu, wandte er sich von Israel ab. Und jetzt kommt der tragische Befund. Er gab sein Heiligtum in Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen gewohnt hatte. Das Zelt ist leer. Der Mensch hat sich verabschiedet aus dieser Beziehung, aus dieser Zeltgemeinschaft und Gott wartet und sagt, wenn der Mensch nicht in die Beziehung kommt, dann verabschiedet er sich auch aus diesem Zelt. Und Wir wissen, wie er es gelöst hat. Wir kommen gleich nochmal drauf. Durch seinen Sohn stellt er diese Zeltgemeinschaft wieder her. Zwischen dir und ihm, zwischen mir und ihm und auch zwischen uns als Geschwister, als Menschen. Und das ist die Tragik, das ist der Ursprung aller Beziehungsunfähigkeit. Und es berührt mein Herz zutiefst, wenn wir lesen, was Gott als allererstes in dieser neuen Erde, in dieser neuen Schöpfung wiederherstellen wird. Ich zeige euch gleich die Verse aus Offenbarung und schaut mal und spürt euch nochmal in Gottes Vaterherz hinein, weil wir erkennen, wie sehr er leidet, wenn das Zelt leer ist. Und wie sehr er jetzt sagt, das allererste, was ich in dieser neuen Schöpfung wiederherstellen will, ist Folgendes. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Und jetzt kommt Gottes Vaterherz. Er offenbart sein Herz. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen oder auch mitten unter ihnen sein. Das ist das leidende Herz Gottes und das wiederherstellende Herz Gottes, und es ist sein tiefster Wunsch, sein größter Herzenswunsch, dass wir mit ihm in Beziehung sind. Wenn wir gerade über Herzenswünsche sprechen, dann würde ich gerne mal dir den Herzenswunsch Gottes zeigen, und das haben wir gerade angeguckt mit Offenbarung 21. Das ist Gottes Herzenswunsch, was er wiederherstellen will. Und ich glaube, heute wäre nochmal eine ganz spannende Frage auch zum Thema Beziehungsfähigkeit. Was ist dein Herzenswunsch? Wenn du einen Wunsch frei hättest heute Morgen von Gott, was wär's? Was würdest du dir wünschen? Und könntest du dich einklinken in den Herzenswunsch Gottes, dass es das Sehnlichste ist, was er sich wünscht, was du dir wünschst, dass wir Gemeinschaft, innige Gemeinschaft mit ihm haben? Wir erkennen zum Beispiel den größten Herzenswunsch Salomos. Das war, was hat sich Salomo gewünscht? Es war die Weisheit. Deshalb sagte er zu Salomo, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Weisheit gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Und Gott hat sich über diesen Wunsch gefreut, und Salomo hat das Volk Gottes wirklich mit Weisheit geleitet. Die geografischen Grenzen von Israel waren niemals so groß wie unter Salomos Herrschaft. Er hat mit Weisheit und kluger Hand regiert. Warum hören wir trotz alledem so wenig von Salomo im Übrigen in der Bibel? Im Gegenzug zu David, ungefähr 900 Mal, fast in jedem Kapitel der Bibel, wird wieder David erwähnt, obwohl David alles andere war als ein perfekter Mann. Wir kennen ihn als Ehebrecher, als Anstifter zum Mörder. Und trotzdem wird David so oft noch zitiert, auch im Neuen Testament. Von Salomo hören wir gelegentlich im Bereich der Floristik etwas, ja, dass wir so schön angezogen sind wie Salomos Seide oder die Blumen. Aber warum, was war der Unterschied? Und ich glaube, es hat mit dem Herzenswunsch zu tun von David. Was hat sich David gewünscht? Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und merkt ihr, zwischen Davids Herzenswunsch und Gottes Herzenswunsch hat kein Blatt Papier gepasst. Das war eine Synchronisation, das war eine Harmonisierung, und deshalb glaube ich, war David irgendwie in all seinen Fehlern und in all seiner Schuld trotzdem ein Mann, der so tief auch im neuen Bund immer wieder hineingefunden hat und zitiert wurde und Einklang gefunden hat. Gott fragt dich heute und mich, was ist dein tiefster Herzenswunsch? Und könnte da ein neuer Aufbruch entstehen, wo Gott uns fragt, willst du heute nicht irgendwie aus den Lebensbereichen, die du weggesperrt hast, die du ausgeklammert hast, die du in irgendwelche Räume oder Schränke versteckt hast, willst du nicht zurück in diese Zeltgemeinschaft, in dieses Einfache, in dieses Schlichte, in dieses völlig Transparente? Gott sehnt sich nach dir und nach deinen Lebensbereichen. Und ich bin gerne auch nachher noch da, wenn du sagst, jawohl, das will ich auch noch mal vor Zeugen festmachen, dann lass uns das tun, weil das wird uns stärken, das wird beziehungsfähig machen, das wird uns dazu befähigen, einfach von dieser Strahlkraft zu haben in diese Welt hinein, die so sehr nach Beziehung sucht und danach schreit. Und dann lesen wir in diesem eben 78. Psalm am Ende, er erwählte David als seinen Vertrauten. Was ist ein Vertrauter? Ein Vertrauter ist jemand, mit dem du deine Herzensanliegen teilst. Deshalb hat er ihn als seinen Vertrauten bezeichnet. Er hat ihn rausgerufen, weg von den Weideplätzen, vom Hüten der Herde rief er ihn weg und machte ihn zum König Israels, zum Hirten über Gottes eigenes Volk. Und David sorgte für sie mit redlichem Herzen, er leitete sie mit kluger Hand. Wir haben ganz viel Befund, das uns die Bibel hergibt und wir eingeladen sind in diese Beziehung. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament, die mich auch manchmal zu Tränen bewegt, weil Gott sein Herz mit jemand teilt. Ich denke an Hosea. Hosea, der Mann, der Gomer heiraten sollte, eine Prostituierte. Und er bekam mit dieser Frau Kinder und nachdem sie Kinder bekommen haben, hat Gomer ihn verlassen, diesen Hosea, und ist zurückgegangen und hat sich wieder verkauft in ihren alten Beruf, in Anführungszeichen. Und während Hosea ein Mann Gottes prophezeit hat und Gottes Sicht und Gottes Eindrücke weitergegeben hat, hat wenige Straßen weiter wohl seine Frau ihren Körper verkauft. Unvorstellbar aus heutiger Sicht, was muss das für eine Beziehung gewesen sein, was muss das für eine Spannung gewesen sein. Und wir lesen, wie Gott mit Hosea sein Herz teilt und Hosea sagt, genau so fühle ich mich mit meinem ehebrecherischen Volk, was irgendwie immer wieder die Beziehung aufgibt und anderen Göttern nachläuft, sich verkauft in die eigenen Sicherheiten, in materielles Denken, zu irgendwelchen anderen Götzen. Und unsere Götzen sind so vielfältig und haben ganz viel mit unserem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Und es bewegt mich zutiefst, wie als Gomer dann alt wurde und sie keiner mehr haben mochte, wie Hosea auf den Sklavenmarkt ging, dort, wo auch die Prostituierten waren, und sein ganzes Geld zusammennahm und Gomer freikaufte und sie mit nach Hause nahm. Und das ist das, was Gott tut. Er zahlt einen hohen Preis, dass wir in unserem Bruch, in unserem Ehebruch, in dem Bruch der Beziehung zu Gott wieder, dass wieder Gemeinschaft möglich ist, dass Trennung aufgehoben wird. Es gab schlussendlich nur eine Lösung, damit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit zum Zug kommt und er beides nicht aufs Spiel setzt. Es gab nur eine Möglichkeit, diese Zeltgemeinschaft wiederherzustellen. Und das war die, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt. Und wir sind öfters in den Bergen und ich erzähle manchmal auch diese Geschichte, vielleicht habt ihr sie schon gehört, dass wir immer wieder auch von Bergführern diese Nachricht bekommen, wie sie Gruppen gerade noch über den Bergkamm bekommen, bevor dann ein heftiges Gewitter losgeht. Und neulich auch wieder ein Bergführer, ich bin zum Wandern und Skifahren oft in den Bergen, mag auch das Alpine. Und wie dann Gruppenführer berichten, wie die Gewitter und die Unwetter runtergehen und sie die Gruppen dann unter das Kreuz stellen, wie hier unter ein Kreuz. Und die Kreuze in den Bergen haben einen Blitzableiter. Und Gottes Zorn und Gottes Traurigkeit über die Trennung, nichts, dass der Mensch sich aus der Beziehung rausgewunden hat. Das wird in diesem Bild nochmal offensichtlich, dass die Blitze einschlagen, dass das Unwetter tobt. Aber dass die Bergführer berichten, die, die sich unter dem Kreuz versammelt haben, die blieben und bleiben unversehrt. Die bleiben geschützt. Und das ist ein so wunderbares Bild für Golgatha, weil Gott stellt sein Kreuz auf in diese Trennung hinein, dass wir beziehungsfähig sein können zwischen Gott und Mensch, dass wir nicht unversöhnlich bleiben müssen innerhalb unserer Gemeinden, zwischen den Geschwistern, innerhalb von uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist der Grund und das ist die Einladung, auch zum Schluss, wenn wir jetzt miteinander beten. Man kann das erste Gebot ja sehr imperativ hören, so als Befehl, und Gott droht wieder von oben herab: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir könnten es aber auch hören als liebevolle Einladung: Du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist ein Zwei-Personen-Zelt und Gott lädt dich und mich heute neu ein in diese enge Zeltgemeinschaft, in dieses transparente Leben, in diese schlichten Umstände, ohne irgendwie Kokolores drumherum, einfach Herz-zu-Herz-Beziehung mit ihm haben zu können. Er lädt uns ein, abhängig zu sein von ihm und gleichzeitig beweglich in unseren Herzen. Und das, was wir mitten und inmitten dieses Zeltes miteinander leben, das wird nach außen wirken. So wie beim Zelt, die außerhalb des Zeltes stehen, die bekommen mit, was im Zelt geschieht. Ich möchte mit uns beten und möchte dich einladen, auch nochmal ganz persönlich das auszusprechen, vielleicht einen Herzenswunsch nochmal Gott zu formulieren, vielleicht Lebensbereiche zurückzuführen in diese Zeltgemeinschaft, Gott hineinzulassen in dein ganzes Leben, mit ihm Beziehung zu haben. Er sehnt sich danach von ganzem Herzen. Und Herr Jesus Christus, ich muss bekennen, dass ich immer wieder auch in meinem Alltag die Anbetung wegtrenne, dass ich selber agiere, dass ich so tue, als wärst du nicht der Allmächtige, als müsste ich die Dinge reißen. Ich muss bekennen hier von meinen Geschwistern in Gusternhain, dass es noch so viele Situationen in meinem Leben gibt, wo ich das Zelt verlasse und wo ich meine, ich kann es besser oder schneller oder anders. Und ich möchte heute neu auch in diese Gemeinschaft mit dir zurück, mit all meinen Lebensbereichen, mit all meinem Sein und Tun. Möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und ich danke dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du das möglich gemacht hast, dass du dich in diesen Riss gestellt hast und dass du einen hohen Preis gezahlt hast mit deinem ganzen Leben, dass diese Versöhnung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch möglich ist. Danke, lieber Herr Jesus Christus, dir gebührt alle Ehre. Wir lieben und wir verehren dich und wir bitten dich, dass du kommst mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Gnade und dass du hineinwirkst in all die Brüche, in all die Trennungen, dort, wo wir beziehungsunfähig sind und uns heute einmal mehr stärkst, damit wir beziehungsfähige Menschen sind, die von deinem Licht und von deiner Erlösung zeugen in dieser Welt. Danke, lieber Herr Jesus. Amen.